Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserer vorletzten Folge in diesem Jahr. Und diesmal haben wir wieder ein paar Gäste mitgebracht, aber zuerst begrüße ich dich, Jens. Du bist nämlich auch wieder mit dabei. Hallo Jens.
Wie immer, wie jeden Montag. Hallo Axel, hallo in die Runde. Moin, moin, grüß Gott. Ja, sehr spannender Talk heute und dann auch nächste Woche. Ich freue mich drauf. Und wen haben wir denn eingeladen eigentlich?
Jens, ja, ich freue mich auch. Ein bisschen Vorbereitung hatten wir ja schon. Und wir haben heute zwei Gäste, die wir schon mal bei uns hatten. Und zwar, ich habe nochmal nachgeschaut in Vorbereitung auf die Folge, in der Folge 88. Und wir sind jetzt bei 128. Also genau vor 40 Wochen haben wir zwei Wissenschaftler bei uns im Podcast gehabt und haben mit den beiden über Zahlen und Daten zu Covid-19 diskutiert. Und wir haben die beiden weiter beobachtet, hatten immer auch Kontakt mit den beiden Wissenschaftlern. Und da sind halt viele neue Artikel entstanden, viele neue Daten analysiert worden und wirklich ganz, ganz interessante Ergebnisse zustande gekommen. Und das geht natürlich nicht an uns vorbei. Wir haben ja immer gesagt, wenn keiner Aufklärung macht, dann machen wir es. Und deshalb freuen wir uns heute total, dass wir die beiden nochmal einladen konnten und dass sie uns auch zugesagt haben. Herzlich willkommen einmal Dr. Robert Rockenfeller und Dr. Michael Günther. Hallo Robert.
Ja, hallo, freut mich sehr.
Ja, hallo Michael.
Hallo, hallo Axel, hallo Jens. Genau, vielen Dank. Wir freuen uns.
Ja, bevor wir loslegen, ganz schnell nur, nicht schnell, aber kurz, eine kurze Vorstellung der beiden. Wer etwas mehr dazu wissen will, schaut bei uns in die Shownotes oder hört sich natürlich gerne auch nochmal die Folge 88 an. Dr. Robert Rockenfeller, ganz kurz, studierte Mathematik an der damaligen TU Kaiserslautern, habilitierte 2022 an der heutigen Universität Koblenz und dort ist er auch derzeit unterwegs. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der mathematischen Modellierung und auch der Datenanalyse mit Schwerpunkten in Biomechanik und Epidemiologie. Und Dr. Michael Günther studierte Physik an der Universität Stuttgart, promovierte 1997 zum Thema Computersimulationen zur Synthetisierung des muskulär erzeugten menschlichen Gens unter Verwendung eines biomechanischen Mehrkörpermodells. Darüber hatten wir schon beim letzten Mal gesprochen. Ich habe es nur deshalb erwähnt, weil es einfach ein total cooler Titel ist. Okay, so viel dazu. Und heute arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Stuttgart im Institut für Modeling and Simulation of Biomedical Systems. So, jetzt haben wir es. Und wir starten heute mal mit dir, Jens, denn in einem ersten Artikel unserer beiden Gäste heute geht es um PCR-Tests. Da werden wir gleich mal ein bisschen näher reinschauen und um die Daten, um Fakten rund um PCR-Tests, auch natürlich im Zusammenhang mit Covid-19. Das ist ja immer unser Thema. Und Jens, du hast im Vorfeld gesagt, es gibt so eine kleine Geschichte zu den PCR-Tests damals, als die rauskamen in der Pandemiezeit. Und da gibt es eine kleine Anekdote, mit der wollen wir heute einfach mal starten. Und die Frage an dich erstmal im Zusammenhang mit der Anekdote, erklär uns doch mal, was ist eigentlich ein PCR-Test und wie ist das damals alles so zustande gekommen?
Ja, vielleicht erstmal zu der kleinen Anekdote. Ich bin ja damals darüber gestolpert, wir hatten uns ja in einem Elfenbeinturm eingeschlossen, wir durften ja nicht mehr raus. Und dann bin ich ganz tief in den Keller und habe mit meinem Mitarbeiter recherchiert und bin über einen Widerspruch nach dem anderen gestolpert und habe gedacht, das kann alles irgendwie gar nicht sein. Und dann in dem Moment, wo diese PCR-Thematik dann durch die ganzen Sender lief, dann habe ich mir die ganze Geschichte mal ein bisschen intensiver angeguckt und bin dann darüber gestolpert, dass ja ein PCR-Test keine Diagnose darstellt. Und ich habe dann meine Kooperationsärzte alle angerufen und habe so ein bisschen humorvoll lapidar gesagt, man hat sich die Gesetzeslage geändert, hat man euch jetzt die Diagnose weggenommen? Macht das jetzt ein Test? Ich habe immer gedacht in meiner totalen Naivität, dass man Tests nutzt, um eine Diagnose dann zu verifizieren. Also der Arzt hat eine Idee, worum es gehen könnte, und um das Ganze zu bestätigen, benutzt man den Test. Und hier ist es ja jetzt plötzlich komplett andersrum gelaufen. Da war ja der Test gleich auch die Diagnose, was ja eigentlich von den Verordnungen oder von den Gesetzen her so gar nicht deklariert war. Und darüber bin ich halt gestolpert. Und das war so die erste Berührung, die ich persönlich mit einem PCR-Test hatte. Ich hatte vorher, ich will nicht sagen, noch nie davon gehört. Aber das war der Moment, wo ich mich mal dafür interessiert habe, auch was denn eigentlich diese ganzen Zyklen und so weiter bedeutet. Also wie man diesen Test praktisch einstellt, kalibriert, sodass man dann möglichst viel findet oder eben auch nicht. Das war mir damals gar nicht so bewusst. Das können, glaube ich, unsere Gäste viel besser erklären. Von daher gebe ich den Staffelstab einfach mal über. Und genau, Axel.
Ja, danke auf jeden Fall für diese erste Einschätzung und quasi so für den Opener, was PCR-Tests auch gemacht haben. Und auch danke für deine kleine Anekdote.
Ja, vielleicht, Axel, ein Satz noch. Also meine Ärzte, die ich angerufen habe, die haben alle geschmunzelt. Und das Lustige war, die haben geschmunzelt, aber sie hatten keine Argumentation. Also sie haben dazu keinen Nebensatz verloren, wie auch immer. Das blieb einfach so im Raum stehen. Das fand ich damals sehr interessant, dass da niemand gegen argumentiert hat, obwohl das ja eigentlich dem normalen Prozedere überhaupt nicht entsprochen hat.
So, kommen wir jetzt mal zu einem wirklich sehr interessanten Artikel, wo unsere beiden Gäste sich damit beschäftigt haben. Und möchte nur mal so eine Kernaussage aus ihrem Artikel wiedergeben und dann einfach das Gespräch eröffnen an dich, Robert, wie ihr überhaupt dazu gekommen seid, weil so die Kernaussage ist, dass nur ein Bruchteil der damals PCR-positiv getesteten Personen, dass die nur ein Bruchteil tatsächlich eine nachweisbare sogenannte humorale Immunität entwickelt haben. Und meine erste Frage geht dahin, wie seid ihr eigentlich darauf gekommen? Also was war eure Motivation, sich jetzt mal die Daten, also sind Daten der ALM, der akkreditierten Labore in der Medizin in Deutschland, mal anzuschauen, und die decken ungefähr 90% der Labore ab. Einfach mal, wie seid ihr dazu gekommen, euch diese Daten anzugucken? Also wie kommt man da drauf? Was ist die Motivation?
Ja, das sind ganz schön viele Fragen auf einmal. Ich versuche mal so ein ganz kleines bisschen einen roten Faden reinzukriegen. Also die grundsätzliche Motivation entstand schon dass man den Begriff der 7-Tage-Inzidenz eingeführt hat. Das war eigentlich von Anfang an klar, dass das ein total nutzloses und schlecht, also wissenschaftlich schlechtes Signal ist, um so ein Infektionsgeschehen zu monitoren, also zu überwachen. Und warum ist das so schlecht? Das hängt nämlich direkt damit zusammen, wie oft ich teste oder wie viele Tests ich mache. Es wurde nämlich nicht darauf normiert, wie viele Tests überhaupt durchgeführt wurden, sondern nur, wie viele Menschen es gibt. Und das ist ja erstmal in erster Näherung unveränderlich, aber die Anzahl der Tests hat stark variiert. Und wenn ich 10-mal so viel teste, dann ist diese Inzidenz 10-mal zu hoch. Und das ist eigentlich bei selben Infektionsgeschehen ein völlig unbrauchbares Maß, um überhaupt irgendwas festzustellen.
Darf ich kurz unterbrechen, ja, nur damit wir das auch verstehen? Also es wurde zu viel getestet. Das heißt also, wenn ich mich jetzt also einmal dreimal testen lasse hintereinander innerhalb von 7 Tagen, dann wurden diese 3 Tests mit in diesen Datenpool mit reingenommen, und daraufhin wurde dann die Inzidenz quasi berechnet, obwohl bei mir hätte nur einmal ein Test zählen hätte dürfen, zum Beispiel.
Ja, richtig. Also wenn man sich vorstellt, dass von 1.000 Leuten 10 Leute eine Infektion haben und man würde jetzt irgendwie alle testen, dann würde man halt 10 positive Tests finden und würde halt sagen, okay, von diesen 1.000 Leuten sind es 10 Leute, also 1%. So, wenn man jetzt aber alle 10-mal testet, dann hat man in Summe ja 100 positive Tests, aber immer nur noch 1.000 Leute. Das heißt, man hätte eine Inzidenz von auf einmal 10% statt nur noch einem. Und das ist sozusagen die Normierung, die auch immer noch genauso im Gesetz auch drin steht. Ich glaube, im Paragraph 28a vom Infektionsschutzgesetz, kann man es heute noch nachlesen, steht so drin. Und das ist total verwunderlich erstmal. Es ist auch in der Literatur bekannt, sozusagen, dass diese Normierung, je nachdem, wie man sozusagen normiert, zu einer Untererfassung oder Übererfassung kommt. Es war aber nicht richtig klar, wie groß ist denn nun diese Dunkelziffer oder diese Überschätzung. Das war sozusagen gar nicht so richtig bekannt oder ist bis heute eigentlich nicht bekannt oder bis zu unserem Artikel war es nicht bekannt.
Und ich, Robert, ich würde noch mal kurz, wir machen ja Gespräch sozusagen, ich würde jetzt noch ergänzen, das haben wir jetzt eigentlich immer in letzter Zeit richtig gut hinbekommen, wenn dann der eine was gesagt hat, dann sagt der andere noch was und dann kriegt man das Ganze noch schärfer oder noch breiter hingestellt. Also man muss sich das auch einfach so vorstellen. Sagen wir haben eben diese 100.000 Einwohner, die ja bei diesen, weil sie so in einem Landkreis meinetwegen wohnen. Und auf die wurde ja auch immer normiert. Und sie machen jetzt innerhalb einer Woche von den Behörden 100 Tests. Und die Prävalenz von diesem SARS-CoV, sprich, wie viel sind gerade sozusagen in diesem Moment, haben SARS-CoV in ihrer Schleimhaut? Also dieses Virus in ihrer Schleimhaut. Wenn Sie dann also, sagen wir mal, in dem Landkreis von 100.000 Einwohnern 1.000 drin hätten, die das, also Sie wissen es, Sie gehen von oben und wissen, da sind 1.000 drin, die sind quasi im Moment infiziert oder sind nahe daran, infiziert zu sein, weil sie sowas in der Schleimhaut haben. Und Sie gehen mit den Behörden her und messen jetzt 100 Leute. Dann finden Sie vielleicht da drin, ja, glücklicherweise einen in Ihrem Test wahrscheinlich noch eher mal nicht. Machen Sie 1.000 Tests, würden Sie ungefähr einen finden. Entschuldigung, haben wir 100, genau 100.000 und Sie messen 100 Mal. Dann ist es und Sie haben 1.000 infiziert, dann ist es 1% ist infiziert. Und wenn Sie jetzt 100 Leute testen, dann würden Sie da drin, wenn Sie das sozusagen repräsentativ machen, in den 100 Leuten einen finden, entsprechend der 1% Prävalenz, der jetzt infiziert ist. Wenn Sie aber, und dann sagen Sie eins, das ist quasi in der Woche haben wir einen gefunden, einer auf 100.000, das wäre dann die Inzidenz 1. Und wenn Sie aber 1.000 Mal messen, nicht nur 100 Mal, sondern 1.000 Mal, 10 Mal so viel messen, dann finden Sie eben entsprechend 10 Leute da drin, weil ja 1% infiziert ist. Und dann sagen Sie aber, okay, die Inzidenz ist, ich normiere die 10, die ich gefunden habe, auf die 100.000 Einwohner und dann sagen Sie, das ist die Inzidenz 10. Und daran sehen Sie doch schon, dass mit der Anzahl der Tests, egal ob ich den gleichen teste oder andere Leute, wenn das in der Bevölkerung verteilt ist, es geht gar nicht darum, einen mehrfach zu testen, das kann auch passieren, aber vor allen Dingen, wenn Sie einfach mehr Leute testen, ja, dann kriegen Sie einfach auch eine höhere Inzidenz. Und das ist quasi die wissenschaftliche Unsinnigkeit, weil 1% der Leute sind infiziert, ist die Zahl, die jeder einsieht, dass das genau sagt, wie groß jetzt quasi, wie groß ist die Gefahr. Also gerade haben sich in der letzten Woche 100 Leute mehr infiziert, so ungefähr, ja. Das wäre die sinnvolle Zahl. Normieren auf die Anzahl der Tests, die Anzahl der gefundenen Positiven auf die Anzahl der Tests, die ich durchgeführt habe. Das ist das einzig Sinnvolle dabei. Aber zu normieren auf eine feste Anzahl ist unsinnig.
Ja, es sei denn, sozusagen, man würde sich eine wirklich repräsentative Gruppe nehmen und das mit dieser immer machen, wie zum Beispiel die nationale
Kohorte. Immer der gleichen.
Ja. Die nationale Kohorte nehmen und die sozusagen jede Woche testen und dann schauen, dann hätte man immer nämlich auch die feste Bevölkerungszahl, feste Testzahl und dann ist dieser Begriff auch in Ordnung und so war er auch immer vorher gedacht und wurde aber dann neu erfunden, also das muss man auch so sagen, diese 7-Tage-Inzidenz, die wurde extra für Covid erfunden, die gab es so vorher gar nicht. So, das sozusagen nur mal als Statement. Das zweite war ja dann die Frage, was war jetzt unsere, oder wie sind wir jetzt drauf gekommen, die diese PCR-Daten jetzt irgendwie zu kalibrieren zu wollen. Und das war eigentlich ein Zufall. Ich glaube, der Michael kann das irgendwie mal sagen. Er ist nämlich sozusagen über Zufall eigentlich über diese IgG-Daten gestolpert, Michael.
Genau. Also wir haben überhaupt, es gab in der Öffentlichkeit umgekehrt. Also Antikörperdaten sind diejenigen, wo jeder einsieht, seit 80 Jahren, dass das ein Maß des sozusagen der Infektionsintensität in der Bevölkerung ist. Eigentlich bei einem Menschen. Ja, also wenn ich einen Antikörpertest bei einem Individuum mache, dann mache ich ihn im Blut. Und der Antikörpertest sagt nichts anderes als, dieser Mensch hatte diesen spezifischen Virus vorher in sich, das Immunsystem hat darauf reagiert, damit war er infiziert. Das entspricht der Definition einer Infektion. Eingedrungener Erreger und die Antwort des Immunsystems darauf. Das misst ein Antikörpertest. Das war uns immer bewusst. Der PCR-Test war uns immer bewusst. Da misst man halt sozusagen Material in der Schleimhaut. Das ist aber nicht das Eindringen in den Körper. Ja, deswegen auch keine Diagnose. Sondern es ist einfach nur Vorhandensein in der Außenwelt und das bildet von Viren und das bildet sich bei einem Individuum möglicherweise in der Schleimhaut ab. Aber Eindringen und infiziert sein und dann Antikörper, also Immunantwort, ist damit nicht bemessen. So, das war uns immer klar. Aber wir haben ja in der Öffentlichkeit 20 und 21 immer nur den PCR-Test, also dieses Maß gehabt. Damit wurde die Pandemie, die seltsame Pandemie, charakterisiert in der Öffentlichkeit. Die ganze Zeit, jeden Tag transportiert. Wir haben Pandemie, weil es gibt die und die Testsanzahl mit PCR-Test. So, und dann las ich in einem Artikel, in einer Antwort zu einem Artikel bei den Nachdenkseiten, las ich bei einem Leserbrief, einen Leserbriefkommentar, der sagte, da gibt's doch Antikörperdaten. Und das war im Oktober, Ende September, Anfang Oktober 2021, also schon sehr weit, 1,5 Jahre nach dem Erklären der Pandemie. Dann habe ich diesen Link gesehen, habe gesagt, na guck, da gucke ich doch mal nach, das finde ich ja spannend. Und dann war das ein Link zu den akkreditierten Laboren in der Medizin, wo die munter einfach wöchentlich auch Antikörperdaten seit Beginn der so seltsamen Pandemie hatten sie, also seit März 2020 hatten die wöchentlich die Ergebnisse der akkreditierten Labore in der Medizin haben die da einfach hingestellt, summarisch. Also wie viele Tests wurden pro Woche von diesen akkreditierten Laboren durchgeführt und wie viel waren davon positiv? Die Zahlen waren in der Grafik sichtbar. Und dann habe ich die sofort, das waren keine Dateien, es war in der Grafik, datenpunktweise für datenpunktweise habe ich sie mir sozusagen, ich wusste, das ist wertvoll. Ich wusste einfach, klar, das sind Daten, die sieht man sonst nicht. Und dann habe ich die einfach runter, habe ich die von Hand sozusagen ausgelesen, habe ein paar Stunden gebraucht, um das in Dateien einzutragen und dann habe ich diese Dateien abgelegt und dann haben wir sie später analysiert. So, das war einfach, ich wurde sozusagen von außen durch Lesen in einer Zeitung darauf hingewiesen. Und dann habe ich mir die Daten quasi von Hand digitalisiert, wenn man so vom Bildschirm runter abgelesen, aus einer Grafik.
Du hast sie sozusagen gesichert, bevor sie
lizenziert werden. Ne? Ja, und dann waren die Daten aber für die diese akkreditierten Labore in der Medizin haben ja quasi im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums, des RKIs und Ärzteverbänden haben die PCR-Tests ja auch durchgeführt. Innerhalb der akkreditierten Labore in der Medizin sind knapp 200 in Deutschland. Das waren diejenigen, die zu 90% des Testgeschehen in Deutschland abgedeckt haben bei den PCR-Tests. Und genau die haben auch quasi alles, was bei ihnen ins Labor kam in der Woche, in diese 200 Labors reinkam, an Antikörpertestanfragen. Das waren ja nicht behördlich induziert, sondern die waren mit Sicherheit durch Ärzte oder durch Patienten induziert. Und die haben die halt auch dann einfach gesammelt und entsprechend der PCR-Tests auch auf dieser Webpage genauso dargestellt. Ja, zweite Grafik einfach. Parallel dazu. Und das macht die Sache natürlich noch wertvoller, weil das ist aus einer Hand. Und es sind die professionellsten Labore in Deutschland, die das machen. Also die quasi serologische Tests bei sich analysiert haben. Und deren Daten haben sie dann aber nur bis Mitte Mai 2021 reingestellt. Dann erreichte dann sieht man, dass quasi der Anteil der Antikörperpositiven in der Bevölkerung die 50% überschritten hatte, Mitte Mai 2021. Also zumindest dieser Testlabor-Klientel, wer auch immer seine Tests dorthin geschickt hatte. Und das war bei 50%. 50% der Deutschen hatten also zumindest der Testlabor-Klientel in Deutschland, hatte Antikörper im Blut im Mai 2021. Und dann stoppte aber diese Darstellung der Daten. Die hörte da auf. Die von den PCR-Tests ging natürlich bis 2023 weiter, aber die nicht. Das war die Beobachtung. Zu dem Zeitpunkt, als ich es auslas, waren die Messungsdarstellungen schon abgeschlossen, aber die Daten selber waren noch sichtbar.
Genau, und jetzt hatten wir diese beiden Datensätze, die hatten wir zur Verfügung, also die PCR-Tests, die Anzahl und auch die Anzahl der Positiven und auch die Anzahl der IgG-Tests und die Anzahl der IgG-Positiven. Also konnten wir auch aus beidem ordentlich Anteile bestimmen. Und jetzt war die Frage so ein bisschen, wie hängen diese beiden jetzt zusammen? Also Jens hat es ja schon so ein bisschen am Anfang gesagt, der PCR oder dieses PCR-Verfahren ist eigentlich ein sehr gutes Laborverfahren, bei dem man kleinste Spuren irgendeines Stoffes durch Verdopplung, durch immer weitere Verdopplung irgendwann über eine Nachweisgrenze bringen kann. Und ich habe das mal versucht, so ein bisschen nachzurechnen. Also zum Vergleich, wenn die Nachweisgrenze irgendwie, sagen wir mal, bei ungefähr 8 Milliarden Exemplaren wäre, also ne, die Menschheit zum Beispiel, ja, dann müsste man, wenn man so 15 bis 20 Mal verdoppelt, dann müsste man in seiner Probe schon so eine Kleinstadt bis Großstadt an Menschen oder an Material sozusagen haben. Dann könnte man das 15 bis 20 Mal verdoppeln und hätte seine 8 Milliarden. Wenn man das allerdings öfters macht, also wenn man zum Beispiel so um die 40 Mal oder noch öfters verdoppelt, dann reichen einem irgendwann so ein paar Hautschüppchen von einem einzelnen Mensch, da kann man durchs Wohnzimmerregal mal geben, mit dem Finger ein paar Hautschuppen aufsammeln und das dann 40, 45 Mal verdoppeln und dann hat man sozusagen 8 Milliarden Individuen erzeugt. Dann hat eine Nachweisgrenze geschaffen. So, also, unsere Frage war jetzt, wie hängt dieses sehr sensitive Verfahren, dieses PCR-Verfahren jetzt mit einer tatsächlichen Infektion zusammen, wie sie eigentlich im Infektionsschutzgesetz definiert wird, nämlich das Eindringen des Virus in den Körper und seine dortige Vermehrung und auch die Bildung von Antikörpern. Das ist eigentlich die Definition einer Infektion. Und das kann dieses PCR-Verfahren per Definition nicht nachprüfen. Das kann das nicht. Ja? Und lustigerweise ist dann aber im Paragraph 22a sozusagen das genau diese Diagnose sozusagen vorweggenommen, nämlich im Sinne des genesenen Nachweises zum Beispiel. Ich musste sogar nachweisen, dass ich genesen bin durch einen positiven PCR-Test, was sozusagen völlig obskur ist und bar jeder Logik. Und naja, wir hatten jetzt überlegt, wie ist denn eigentlich der Mechanismus? Also wir kommen in Kontakt mit so einem Virus in der Schleimhaut. Dort wird er schon mal so ein bisschen angegangen von der körpereigenen Abwehr. Da gibt es dann verschiedenste Mechanismen, die da greifen können, ob der dann direkt dort unschädlich gemacht wird oder nicht. Und dann, das misst dann der PCR-Test. So, und dann gibt es eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, mit der dann eindringen kann, sich dort vermehren im Körper und auch die Produktion von Antikörpern triggern. Und das funktioniert aber nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, sondern mit irgendeiner Wahrscheinlichkeit. Und die kennt man erstmal nicht. Und das haben wir sozusagen versucht, mit dieser Kalibrierung dieser beiden Datenreihen mal nachzurechnen. Also mit welcher Wahrscheinlichkeit führt ein positiver PCR-Test, also der Nachweis von viralem Material, zu einer Infektion, nachweisbar durch Antikörper. Und wenn man einfach nur diese beiden Datenreihen nebeneinander legt, dann muss man sich vorstellen, die Antikörper erzählen auch eine Geschichte. Also es ist sozusagen, irgendwann in der Vergangenheit hatte ich mal Kontakt und wurde infiziert. Und das kann aber auch vor einem halben Jahr oder so gewesen sein. Und das heißt, wir haben alle PCR-Anteile bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aufsummiert und haben das dann verglichen, das nennt man dann kumulative Summe dieser Anteile, und haben die verglichen mit den IgG-Anteilen. Und wenn man einfach nur diese beiden Datenreihen so übereinander legt und sozusagen durcheinander teilt, also gar keine große Mathematik macht, sondern einfach nur eine Division, also Summation und eine Division macht, dann kommt man drauf, dass ungefähr nur 14% all dieser positiven PCR-Tests auch wirklich sich übersetzt haben am Ende des Tages in eine Infektion. Und das ist sozusagen die Hauptaussage unseres Artikels. Und diese 14% sind jetzt nicht in Stein gemeißelt. Es gibt da eine gewisse Unsicherheit, ja, aber irgendwas zwischen 10 und 20%. Auf jeden Fall ganz, ganz, ganz weit weg von 100%, wie es sozusagen in Politik und Medien immer heißt.
Also, und ich würde jetzt das quasi auf einen anderen Weg nochmal erläutern. Was, also wenn man wenn man über die Wochen schaut, wie groß war der Anteil? Wir haben das vorhin gesagt, also die Behörden messen PCR positive und wie viel waren Tests da? Dann hat man einen Anteil in einer Woche an positiven Tests. Was sagen die im Prinzip erstmal laut Behörden, wie soll ich sagen, Darstellung des Testens? Die sagen, und das sagt ja jeder, das sind Menschen, die in der Woche neu infiziert waren. Das haben wir wörtlich genommen. Neu infiziert pro Woche. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt in einer Woche, sagen wir im November 2020, hingehe und messe in der Bevölkerung den Anteil der IgG-Antikörperpositiven, wo wir genau wissen, die waren wirklich infiziert im November 2020, Und dann mache ich, dann bringe ich die beiden Dinge, die beiden Erzählungen zusammen. Das Letztere ist eine gesetzte physiologische Messung. Antikörpermessung im Blut ist eine ganz klare, eindeutige, da sind sich alle Mediziner mit Sicherheit einig, bis auf gewisse ganz kleine Ungenauigkeiten ist das quasi das, wie viel Menschen eine Infektion bis zu diesem Zeitpunkt hinter sich hatten, diese spezifische Infektion. Und jetzt nehme ich einfach die Behördenerzählung und die sagt, naja, wir haben doch gemessen, wie viel pro Woche sich neu infiziert haben. Also summiere ich einfach die Neuinfektionen bis zum November, sagen wir bis zwei Wochen davor, weil Antikörper, IgG-Antikörper zeigen sich erst zwei Wochen später im Blut. Also mache ich ehrlicherweise bei dieser Summation eine Summation, sagen wir von März 2020 bis Mitte Oktober 2020. Und diese Summation der sogenannten Neuinfektionen als Anteil der PCR-Positiven in den PCR-Tests, also wie viel waren pro Woche von der Testklientel neu infiziert, dann summiere ich die einfach auf. Diese Anteile summiere ich einfach auf. Waren das pro Woche davor immer 1%, dann habe ich von März bis Oktober habe ich dann 7 Monate meinetwegen. Das macht dann ungefähr 30 Wochen. Das heißt, wenn jede Woche 1% der Bevölkerung sich neu infiziert hätte, wären wir bei 30%. Da müsste 30% rauskommen. 30% dann im November sichtbar im Blut. Das haben wir überprüft mit dieser Summe. Also man summiert die Anteile der PCR-Positiven über die Zeit bis zu einer bestimmten Woche, wo man die Antikörperdaten hat. Und dann vergleicht man einfach diese Vorgeschichte der behördlich festgestellten Infektionen mit dem, was wirklich in der Bevölkerung, wie viel Menschen Anteil in der Bevölkerung Antikörper im Blut haben. Genau das haben wir gemacht. Ganz simpel. Ja, also beide Erzählungen aus dem Lehrbuch und dann, weil die Behörden das gesagt haben, einfach nur ernst genommen und summiert und überprüft. Und dann durcheinander geteilt, wie der Robert sagt, und sehen, nee, da kommen nicht 30, da kam viel mehr raus. Da kam, wenn man die PCR-Anteile summiert, kommt viel mehr raus als das, was man als Antikörperanteil in der Woche erwarten würde. Was man sieht. Und quasi die Summe ist die Erwartung aus der Behördenerzählung, die Summe gebildet ist die Erwartung, die wir haben. Und das, was tatsächlich da ist, das ist das also über die Antikörper. Und das haben wir verglichen, ganz einfach. Und das wochenweise, über die ganze Zeit. Und dann stimmt quasi diese 14%, sozusagen, die man für die Summe, die man für die Summe dann anwenden muss. Man muss es also runter, die Summe runterdrücken, dieser PCR-Positiven, um in dem Faktor, ungefähr ein Faktor 7. Und dann passt das. Und das ist witzigerweise für den gesamten Zeitraum. Ja, also für jede Woche von, sagen wir, April 2020 bis Mai 2021. Für jede Woche kommt immer dieser Faktor 7 raus. Stimmt nicht ganz. Es schwankt, wenn man sich das genau anschaut. Dann liegt es zwischen Faktor 5,5 und Faktor 10. Aber dann wirklich in jeder Woche können Sie das nachprüfen. Also das gibt eine Schwankbreite von diesen 7, nämlich von 5,5 bis Faktor 9 oder 10. In diesem Unsicherheitsbereich bewegen sich die Daten, aber auch nicht darüber hinaus. Für den ganzen Zeitraum.
Kurze Frage, das waren ja alles Labordaten, waren die denn eigentlich normiert? Also haben die alle mit dem gleichen Zyklus gemessen oder gab es da auch Schwankungen?
Robert? Oder soll ich? Na, mal sage ich mal kurz. Also es gibt keine Daten dazu. Es gibt einfach keine Daten, die wurden nicht veröffentlicht. Es wurde immer nur die 7-Tage-Inzidenz von den Behörden im Dashboard publiziert. Die Anzahl der Zyklen zu jedem Test haben sie ja noch, die meisten Menschen haben das noch nicht mal auf ihrem Laborzettel gesehen. Ja, wir wissen nicht, ob die wirklich eigentlich würde ich mich erwarten, dass im Labor zu einem Test genau auch die Zykluszahl im PC, also auf deren Server rumliegt. Theoretisch könnte man jetzt die Anforderung stellen, a posteriori, jetzt hinterher, zu jedem einzelnen Test, diese CT-Zyklen, also diese Wiederholungs-, diese Verdopplungszahl, die der Robert so schön quasi ja gerade erklärt hat, diese Verdopplungszahl, die man brauchte, um die Nachweisschwelle zu erreichen, für jede einzelne Person, bei jedem einzelnen Test, könnte man die a posteriori eigentlich abfragen, sollte man können, und damit dann quasi feststellen, ja, wie war denn zum Beispiel die Verteilung dieser CT-Werte in der Bevölkerung, während auch die Teststrategien sich verändert haben und so weiter. Ja, haben sich die geändert, diese hat man sozusagen vielleicht manchmal die Nachweis, hat man einfach noch mehr Zyklen gefahren, um das Ding, um den Test positiv zu fahren? Oder hat man diese Zahl verändert im Laufe der Zeit? Das kann man nicht so richtig sehen. Das kann man nicht, überhaupt nicht sehen, weil die sind nicht da. Es gibt nur anekdotisches Wissen aus dem Jahre 2020, wo dann Labors verlautbart haben, wie sie von sich aus quasi einfach publiziert, auf ihre Webpage gestellt oder in der Presse mal erzählt, wie viele Zyklen sie denn verwendet haben. Und das, was ich habe aus Spuren, die beste Quelle dazu ist, finde ich, Thomas Mauls Buch, was man wann wissen konnte. Und darin ist sehr detailliert sozusagen protokolliert, was im Jahre 20 und 21 da so alles passiert und verlautbart wurde. Und daraus kann man ersehen, dass deutsche Labore locker zwischen 5 und Testzyklen zwischen 5 im Mittel, also normal, Testzyklenzahlen zwischen 35 und 40 gefahren sind. Ja. Also, aber das ist anekdotisches Wissen.
Dazu aber vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Das war auch schon recht früh bekannt, also Ende 2020, dass mit dieser CT-Zahl auch sozusagen die Wahrscheinlichkeit arg variiert, dass so ein Virus überhaupt kultiviert werden kann. Also wenn man aus so einem Swap, aus so einer Probe den CT bestimmt, genau, und den einmal das anwachsen lässt in der Petrischale, dann ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass das anwächst, wenn man das nach nur 10, 11 Zyklen nachweisen konnte, die ist quasi 100%, also dann war sozusagen hinreichend viel Material da, während es bei, weiß ich, 34, 35 Zyklen, wenn da erst sozusagen die Nachweisgrenze war, dann ist die Anwachswahrscheinlichkeit null. Also da wächst nichts mehr, selbst in der Petrischale an. Ja, und wie soll es dann sozusagen im Körper das schaffen, der sich wehrt?
Also auf gut Deutsch falsch positive Tests, so haben die das
da. Ja, wobei, da muss man gucken, das Wort, das muss ich, glaube ich, noch sagen, das ist nämlich wichtig, dieses falsch positiv, das wird oft nicht so wirklich verstanden, weil die Mediziner, wenn sie hören falsch positiv, dann denken sie sofort, der Test zeigt an, dass Virenmaterial da ist, obwohl gar keins da war. Das ist, kann man machen, das ist sozusagen die Hypothese ist dann, der Test weist Virenmaterial nach. Das ist die Hypothese. Und wenn man da sagt, falsch positiv, dann heißt das, der Test zeigt, es ist Virenmaterial da, obwohl gar keins da war. So, unser falsch positiv hier ist ein etwas anderes. Das heißt nämlich, da ist die Hypothese, ein Test zeigt an, dass man infiziert ist. Also, dass man sozusagen, dass das in den Körper eingedrungen und sich vermehrt hat. Das ist unsere Hypothese. Und da heißt falsch positiv, der Test sagt zwar positiv, aber es gab gar keine Infektion. Und das ist was oft auch, wenn man das so ein bisschen auf sozialen Medien verfolgt, oft verwechselt wird und zwar oft auch absichtlich verwechselt wird, um sozusagen das zu delegitimieren, was wir hatten. Also unsere Hypothese ist, PCR-positiv ist gleich Infektion. Und da kann man dann über falsch-positiv sprechen.
Da hat man dann ja noch einen weiteren Begriff erfunden. Neben der 7-Tage-Inzidenz gab es ja dann noch den Begriff der asymptomatischen Infektion. Hatte ich vorher auch noch nie gehört. Also man ist infiziert, aber man hat keine Symptome. Also man ist nicht krank, auf Plattdeutsch gesagt. Und das fand ich schon interessant, wie man also sich immer wieder irgendwelche Dinge aus dem Hut gezaubert hat, um das irgendwie der breiten Bevölkerung auch deutlich zu machen, dass wir hier ein Problem haben.
So, jetzt komme ich mal dazwischen. Jetzt komme ich mal dazwischen und wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Und ich habe nämlich noch ein paar Fragen, die wir hier nochmal diskutieren. Und zwar, wenn ihr sagt, nur 14%, ne, diese Zahl 14 der positiven PCR-Tests hatten eine messbare Antikörperantwort. Was ist denn mit den anderen 86% in der Bevölkerung? Waren das irgendwie alles Fehlalarme in den Tests oder hat das Immunsystem da bereits schon in den Schleimhäuten das Virus gestoppt?
Das Letztere wäre mal die allererste naheliegende Interpretation. Weiter muss man ja auch gar nicht gehen. Also das heißt, man hat eben, wir reden ja quasi jetzt hier über die Rechtslage auch. Ja, also PCR-positiv war infiziert. Infiziert ist konnotiert mit, der Mann ist infektiös oder der Mensch ist infektiös und der ist infiziert. Das heißt, das Virus ist eingedrungen. Das impliziert dieses positiv und infiziert, wie es im Gesetz heißt. PCR-positiv heißt infiziert. Und genau das ist es nicht. Ja, sondern physiologisch ist es, so wie du gerade sagst, das hat man in der Schleimhaut, von mir aus hat man in 100% der Fälle, wo man PCR-positiv ist, auch wirklich aktives Material. Könnte ja sogar sein, aktives Virenmaterial in der Schleimhaut. Selbst das ist nicht bei dem Test gesagt, denn er misst ja nicht die Aktivität des Virenmaterials, sondern er misst nur, dass genetische Spuren von Teilen des Virus da drin sind. Er misst nicht mal bei positiv, ob das aktiv ist. Aber selbst wenn alle, die positiv mit Zykluszahl 37 positiv gewertet wurden, ja, als dann ist es aber so, dass dann eben der offensichtlich dann das Immunsystem, so können wir es ja nachweisen, dieses sogenannte epitheliale Immunsystem, nämlich im Prinzip basierend stark auf IgA-Antikörpern in der Schleimhaut, dass diese IgA-Antikörper in der Schleimhaut quasi in 86% der Fälle dieses aktive Material bereits abgewürgt haben. Es konnte nicht in den Körper rein. Das wäre die erste, es gibt viele Möglichkeiten, warum es so eine Übertragung in den Körper, eine echte Infektion nicht gegeben hat. Ja, wir haben jetzt zwei genannt. Entweder war gar kein wirklich aktives Material oder die Antikörper im epithelialen System haben es einfach abgewürgt. Und dann ist es auch keine Infektion, per Definition nicht. Das, was das Schleimhautsystem abfängt, ist keine, jedenfalls nicht laut Koch-Henle-Prinzipien sozusagen, ist das nicht eingedrungen und hat eine Immunantwort im humoralen System damit im Inneren des Körpers ausgelöst. So, ja, genau, das wäre eine einfache Erklärung. 86% wurden von den IgAs abgefangen. Wäre eine ganz einfache Erklärung.
Und jetzt wird's ja quasi richtig interessant, wenn wir nämlich jetzt mal in die Politik reingehen. Die Bundesregierung hat ja damals diese ganzen harten Maßnahmen, Jens, du sprichst es ja auch immer an, Grundrechtseinschränkungen und 2G, 3G, die hat ja diese harten Maßnahmen ganz oft mit den Inzidenzen begründet.
Nicht ganz oft, sondern nur.
Sondern nur mit den Inzidenzen. Danke für die Korrektur. Nur mit den Inzidenzen begründet. Und wenn eure Zahlen jetzt aber eine ganz andere reale Lage zeigen, hätte man nicht anders mit der Pandemie umgehen müssen und aufgrund dieser Daten, die man ja eigentlich schon hatte, das Ganze anders steuern müssen?
Du sagst es, die Daten, die man ja schon hatte. Robert, sag du.
Das ist einfach genau richtig. Also man muss im Prinzip jetzt im Nachhinein, muss man eigentlich schauen, alle Aussagen, alle Grundrechtseinschränkungen, alle Gerichtsurteile, die auf diesen Inzidenzen beruhen, sind sozusagen eigentlich nochmal zu überprüfen. Also wirklich anzuschauen, ist das zu diesem Zeitpunkt irgendwie gerechtfertigt gewesen? War es einfach nur diese Inzidenz, die sozusagen hochgerechnet wurde? Oder war das jetzt wirklich irgendetwas, was vorlag? Und ich möchte vielleicht an der Stelle sozusagen mal drei Zeitpunkte noch hervorheben, die aus unserer Analyse da so ein bisschen hervorstechen. Das eine ist das Ende des Jahres 2020, also kurz bevor sozusagen die Impfung den Rollout hatte. Und zu diesem Zeitpunkt hat das RKI verkündet, dass die in der Bevölkerung eine Immunität herrsche, wobei das, also sie meinen sozusagen, eine Antikörperprävalenz herrscht von etwa 2,5% und haben dann gesagt, das ist so, so wenig, also noch ganz wenig Leute hatten irgendwie Kontakt mit dem Virus und wären im Zweifelsfall vielleicht auch immun dagegen. Gleichzeitig haben die akkreditierten Labore der Medizin einen zehnfach höheren Anteil reported und sogar auch in dem Wochenbericht drin, also zum Ende des Jahres 2020, also bevor der erste geimpft wurde, war die Antikörperanteil in diesen akkreditierten Laboren der Medizin schon bei 25% oder 26,5% sogar. So, das heißt, also das ist schon epidemiologisch nicht uninteressant, wenn man sozusagen schon einen brauchbaren Anteil an Menschen hat, die Antikörper haben. Der zweite Zeitpunkt ist dann Mitte 21 oder Mai 21, als das erste Mal dann wirklich diese 50%-Schwelle überschritten wurde. Also da könnte man schon sagen, die Hälfte der Leute hat schon mal oder die Hälfte der menschlichen Körper hat schon mal gelernt, was zu tun ist, wenn man mit dem Virus in Kontakt kommt. Und dass dann ab diesem Zeitpunkt auch dieses Reporting der akkreditierten Labore einfach abbricht. Das ist sozusagen, an der Stelle hätte man ganz tolle Zeitungsartikel schreiben können, dass es eigentlich schon sozusagen halb, halb geschafft ist sozusagen. Das war aber tatsächlich nicht. Das war dann, jetzt müssen wir aber mal den Impfturbo zünden. Und das Ende 21, da kommt unser Modell, was ja nur bis Mitte 21 quasi gelernt hat, was zu tun ist. Aber wenn man das weiterführt, ernsthaft mit diesem Faktor 0,14, dann landen wir ungefähr Ende 2021 bei einem IgG-Positivanteil von über 90%. Und das trifft sich auch genau mit dem, was sozusagen das RKI zu diesem Zeitpunkt reportet, nämlich über 92% Antikörperanteil. Und an der Stelle hätte man eigentlich sagen können, ja, okay, ist doch jetzt fertig. Es ist sozusagen quasi jeder hat Antikörper, das ist gegessen. So, und das wurde aber genau nicht gesagt, sondern dann wurde von einer Impflücke gesprochen und ja, wurde weitergemacht, fröhlich.
Ich wiederhole also nochmal, Ende des Jahres, also am Ende des Jahres 2020, zu Beginn der sogenannten Impfkampagne, der Injektionskampagne, sagt das offiziell in Publikationen, Peer-Reviewed-Publikationen, gibt es Robert-Koch-Institut den einen Wert zwischen 2 und 2,8% an von Deutschen, die IgG-Antikörper gegen SARS-CoV im Blut haben. Ein Jahr später, ein Jahr Impfkampagne, sagt das Robert-Koch-Institut mit der gleichen Messmethodik 92%. Anfang des Jahres haben wir über die Kalibrierung und die Antikörpernachweise gesagt, das sind also quasi Ende 21, wo das Robert-Koch-Institut 2,5 oder 2,8% maximal sagt, sagen die akkreditierten Labore in der Medizin empirisch ohne Modell, 26,5% gemessen in der Bevölkerung sind Antikörper positiv. Aber am Ende des Jahres stimmt quasi das, was wir aus diesem Vergleich mit den akkreditierten Laboren in der Medizin Antikörperdaten als Modell gewinnen, sagen wir dann, extrapolieren wir bis zum Ende des Jahres und dort kommen wir auf 92% und das bestätigt genau das Robert-Koch-Institut selber. Also wo ist jetzt der Widerspruch? Unsere Daten sind die ALM-Daten 1:1 kontinuierlich durchgeführt. Und das Robert-Koch-Institut macht zwei Messwerte, ein Jahr Ende 20, Ende 21. Am Ende des Jahres 21 stimmen unser Modell und damit im Prinzip die fortgeführten ALM-Daten eindeutig mit dem Robert-Koch-Institut überein. Aber Ende des Jahres 20 sagt das Robert-Koch-Institut 2%. Das ist völlig, völlig daneben. Das stimmt einfach nicht. So.
Ihr habt ja gerade jetzt gesagt, Ende 2020 bereits 25%, dass
Ja.
wir da schon so eine Immunisierung hatten, ne?
Ja.
Und ihr nutzt ja auch die Daten der akkreditierten Labore. Was ist eure Hypothese? Warum wurden diese wertvollen Daten, die ja damals schon vorlagen, einfach während der Pandemie nicht genutzt?
Ich meine, der Elefant steht doch im Raum. Jetzt nenne ich ihn einfach mal. Es sollte eine Impfkampagne durchgeführt werden. Diese ganze Angstkampagne des Jahres 20 und dann auch 21, wozu versetzt man eine Bevölkerung in Todesangst? Ohne dass es tatsächlich, und das sage ich jetzt mal knüppelhart, seit 4,5 Jahren beschäftige ich mich und der Robert seit 4 Jahren mit der Analyse der deutschen behördlichen Daten zur Covid-Pandemie, sogenannten. Und wir haben keinen einzigen Messparameter, nicht bei uns und nicht in der Literatur gefunden, die irgendetwas Außergewöhnliches, epidemiologisch, infektionsepidemiologisch Außergewöhnliches in dieser Zeit festgestellt hätten, in den Daten, zum Beispiel über Sterblichkeitsdaten. Nur als ein Beispiel. Und es gibt das Panikpapier der Bundesregierung. Wir haben das alle erlebt. Wir haben die Angst erlebt, die erzeugt wurde. Wozu wurde die erzeugt? Was war denn der Sinn dabei? Dass die Regierung die eigene Bevölkerung in Angst versetzt. Warum? Ja,
Also ich glaube,
also das passt
wir
zu
können
diesem
festhalten,
Befund.
es war eine Plandemie. Also es war alles
Es
vorbereitet, es wurde alles
ist eine
ausgerollt.
gemachte, es ist eine kommunikativ erzeugte, die nichts mit Epidemiologie ernsthaft zu tun hat. Das kann man an den Daten, an den epidemiologischen Daten ja sehen. Also ist die Hypothese, meine Meinung, meine Schlussfolgerung aus diesen ganzen Beobachtungen quantitativer Natur, analytischer Natur, sauber publizierter Wissenschaft, ist die Schlussfolgerung. Meine Schlussfolgerung mit dem Wissen im Hintergrund der ganzen Atmosphäre, die erzeugt wurde und weitergetragen wird durch die Behörden, durch den ganzen Staat, abgesegnet durch die Judikative, durch die, es gab niemanden, der dazwischen gegrätscht hat, bis auf ein ganz wenige, die dann, wie der Herr Detmar, quasi aus dem System, als Richter entfernt wurden, hart. Es ist einfach, wenn man alles zusammenfasst und seine sieben Sinne benutzt und den gesunden Menschenverstand und sich von der Angst nicht leiten lässt, die erzeugt wurde, dann sagt man einfach, ja klar, das war eine Vorbereitung, meiner Ansicht nach eine Vorbereitung einer Impfkampagne, die ja wahnsinnig einen wahnsinnigen Gewinn für eine Pharmaindustrie erzeugt hat. Und dann gibt es natürlich noch Nebeneffekte in Richtung Machtausübung, also Methoden einführen, Kontrollmethoden und so weiter. Ja, also das ist meiner Ansicht nach Politik. Wie sagte denn die Frau Merkel in der Bundesregierung zu Herrn Reitschuster, als er sie fragte, was jetzt sozusagen die Ausrufung der epidemiologischen Lage nationaler Tragweite war, was das denn nun sei und warum? Ja, ist halt eine politische Entscheidung gewesen. Und das sieht man ja auch in den RKI-Protokollen, dass quasi die wissenschaftliche Analyse der RKIs quasi dominiert wurde durch Anweisungen aus der Regierung, wie man die Ergebnisse, die Methoden einzusetzen, PCR-Tests zum Beispiel, und die Ergebnisse zu interpretieren hat. Kann man ja aus den RKI-Protokollen ablesen. Also was ich hier sage, ist jetzt nun wirklich nicht weit hergeholt, sondern das ist einfach nur die Schlussfolgerung aus vernünftigem Überlegen.
Ja, ich glaube, der Christian Drosten hat das mal ganz schön zusammengefasst, ein bisschen unabsichtlich vielleicht, oder eigentlich wusste er es schon ganz genau, als er gesagt hat, wenn wir gar nicht testen würden, oder es ging um andere Länder, ne, wenn wir da nicht, da testen wir gar nicht und da wissen wir gar nicht, ob die Pandemie da ist. Also wenn wir es nicht testen würden, dann wüssten wir gar nicht, ob es eine Pandemie gibt.
Jetzt, das ist ja wahnsinnig spannend. Jetzt, wir könnten stundenlang weiterreden. Jetzt habe ich aber noch wirklich eine allerletzte Frage vielleicht ganz kurz beantwortet. Was machen wir oder was macht ihr jetzt mit diesen, ja, total spannenden Daten? Wie geht es da jetzt weiter? Also werden die Daten jetzt irgendwo, tauchen die irgendwo in der Regierung auf? Tauchen die in irgendeinem Ausschuss auf? Wie geht es weiter?
Ich habe zwei Dinge, die ich jetzt sofort, ich versuche es schnell zu sagen. Also da nennen wir auch, also ein Journalist hatte uns gefragt, was man denn jetzt das RKI noch anfragen könnte an zusätzlichen Daten und oder die ALM. Und da wäre jetzt mal, also eine wissenschaftlich gesehen wäre zum Beispiel interessant, wie war denn ab 27. Dezember 2020, wo ja die Injektionskampagne anfing in Deutschland. Wie ist denn jetzt nun die Verteilung zwischen der Weiterverlauf von diesen Antikörperdaten? Wie weit ist das induziert durch die Injektionen und wie weit ist es induziert durch natürliche Infektionen? Das kann man ja nachweisen, indem man quasi verschiedene Proteine, also verschiedene Antikörpertests durchführt. Die einen testen auf das Nukleokapsid-N-Protein, ne? Nukleokapsid ist also das Hüllprotein dieses Virus. Und wenn das Hüllprotein da war, dann war es eine natürliche Infektion. Das kann man im Blut nachweisen durch einen Antikörpertest, der eben das N-Protein nachweist. Und egal ob injiziert oder ob es das natürliche Virus war, dann das Spike-Protein selber, das kann man sozusagen auch gesondert in einem anderen Antikörpertest nachweisen. Man könnte also differenzieren ab 27. Dezember 2020 in diesen Blutwertdaten von den ALM, wenn die denn bei jedem Test angeben würden, haben sie aufs N-Protein oder aufs S-Protein getestet, könnte man also die Verteilung zwischen natürlichen Infektionen im Jahre 21 und quasi Antikörper Existenz im Blut nur durch die Injektion nachweisen. Das wäre zum Beispiel spannend.
Ja, vielleicht noch ganz kurz nochmal auf die Frage auch zurückzukommen. Also unsere Publikation, die hat es auch schon zumindest als Frage mal in einen Untersuchungsausschuss geschafft. Allerdings haben wir auch festgestellt, dass es sozusagen noch ein bisschen Aufklärungsarbeit braucht, weil genau diese Begriffsunschärfe, mit der so viel gespielt wurde, PCR-positiv, Infektion, Inzidenz, dass das so verquast in vielen Hirnen nur vorliegt und es eigentlich wirklich eine ganz ganz ordentliche und dezidierte Differenzierung bräuchte, festzustellen, was ist denn jetzt genau was und welche Aussage trifft auf welchen dieser Definitionsansätze zu. Und ja, ob das denn wirklich dann auch rechtliche Konsequenzen hat, im Sinne, dass zum Beispiel auch das Infektionsschutzgesetz geändert werden muss, da führt eigentlich gar kein Weg dran vorbei, weil so wie es da steht, ist es völlig unbrauchbar. Da sind wir mal gespannt.
Physiologisch unsinnig, was im Infektionsschutzgesetz steht, nämlich eine Infektion zu definieren über einen PCR-positiven Test, ist physiologisch unsinnig. Einfach nur so. Ja, da steht im deutschen Gesetzestext eine physiologisch unsinnige Definition von Infektion drin. Ja, und dann, was ich auch noch gehört habe, ist, dass tatsächlich das Bestreben steht, ALM-Vertreter in Ausschüsse zu laden und nach weiteren Daten zu fragen. Das habe ich gehört.
Super, vielen, vielen Dank. Ihr da draußen hört, wir sind voll im Thema drin. Es ist super, super spannend. Und bleibt einfach dabei, denn in der zweiten Folge geht's weiter. Da werden wir uns über die Übersterblichkeit unterhalten. Da haben die beiden nämlich auch noch ganz, ganz spannende Sachen rausgefunden. Also, vielen Dank an dich, Robert. Vielen Dank an dich, Michael, für den ersten Teil. Danke an dich auch wieder, Jens. Und an euch da draußen auch einen vielen Dank. Und bleibt uns gewogen und bleibt vor allen Dingen dran. Im zweiten Teil geht's spannend weiter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.